Willkommen, liebe Freunde des verzwackten Palavers im Salatschatten bei Jobst, der vitaminreichsten Sendung auf 88.4. Wir feiern heute Geburtstag. Die Agenda 2010 wird 10 Jahre alt. 2003 war es, als der Herr Schröder sie verkündete. Und ich habe mir Gäste eingeladen, die mit mir zusammen anstoßen werden auf dieses wunderbare Ereignis, was sich heute jährt. Wir haben zu Gast im Studio die Julia von der FAU, der Freien Arbeiterinnenunion. Das ist eine Gewerkschaft, eine anarchistische Gewerkschaft. Ich heiße dich willkommen, Julia.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Und zu meiner Linken sitzt Willi Hayek, der aus dem unabhängigen Gewerkschaftsnetzwerk TAI, aber auch aus vielen anderen Zusammenhängen in der Welt, der kritischen Diskussionen bekannt ist. Wir kennen uns aus einem Arbeitskreis Wege aus dem Kapitalismus, wo wir vor vielen Jahren mal gemeinsam gestritten haben. Und ich heiße dich willkommen, Willi.
Ja, ebenfalls.
Die Agenda 2010 war ja zweifellos, so hört man überall, ein Erfolgsrezept. Deutschland hat einen Sprung nach vorn gemacht, zwar nicht den großen Sprung, wie Mao einst verkündet hat, aber immerhin hat die Krise gut überstanden. Und damals wurden ja die Löhne gedrückt und die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Staates, der deutschen Kreditmacht etc. um einiges nach vorn gebracht. Jetzt hört man die deutsche Regierung andere Länder belehren, dass sie doch auch dieses machen sollen, auch ihre Sozialleistungen kürzen sollen, auch ihre Rentenzeiten kürzen sollen, auch die Agenda in irgendeiner Form nachmachen sollen. Das verwundert. Zuerst sind es doch Konkurrenten, konkurrierende Staaten. Könnte doch Deutschland froh sein, wenn die Konkurrenz durch höhere Löhne und höhere Sozialausgaben im Nachteil ist. Aber den Grund dafür lässt die Frankfurter Rundschau mit einem Zitat von Angela Merkel verkünden. Es gehe darum, schreibt man, Zitat, dass man in Ländern wie Griechenland, Spanien, Portugal nicht früher in Rente gehen kann als in Deutschland, sondern dass alle sich auch gleich anstrengen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel im April 2011. Wir können nicht eine Währung haben und der eine kriegt ganz viel Urlaub und der andere ganz wenig. Es geht also um den Euro, der in irgendeiner Weise, vielleicht können wir heute nochmal darüber reden, die Klammer ist, die die Interessen ansonsten konkurrierender Nationen eint. Was habt ihr denn dazu zu sagen, wie sieht es denn in der Welt so aus mit diesem Erfolgsrezept? Wird das denn von allen so begrüßt, wie von Deutschland empfohlen? Und alle machen jetzt mit beim großen Euro-Projekt?
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Geschichte von der Agenda 2010. Du hast ja gerade gesagt, Deutschland hat die Krise gut überlebt. Das ist bedingt sicherlich auch richtig, aber der Unterschied ist ja auch, dass vor 10 Jahren ging es zwar Deutschland nicht gut, aber das hatte natürlich nicht mal annähernd die Qualität von Krise, die es jetzt beispielsweise in Griechenland, in Portugal oder in Spanien hat. Das heißt, also so ein Paket, wie damals von Schröder und von der sozialdemokratischen Regierung geschnürt wurde, an einer Stelle, wo es nicht jetzt irgendwie kurz vorm Abgrund war, sondern wo man eben noch die Notbremse ziehen konnte, ne? Und wo es auch nicht nur den Arbeitsmarkt betraf, sondern eben alles, die Steuer, die Rente, vor allen Dingen natürlich den Arbeitsmarkt. Und es war ja auch die größte Arbeitsmarktreform, die Deutschland je wirklich in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt hatte, aber eben zu einem ganz anderen Zeitpunkt, ne? Und deswegen betraf das die deutsche Bevölkerung auch anders, als solche Reformen jetzt in Europa andere Länder und deren Bevölkerung treffen werden.
Okay, also du meinst von vornherein, dass die Agenda schon in Erwartung einer heftigen Krisenentwicklung angezettelt wurde?
Na, Deutschland befand sich ja zur Zeit der Agenda 2010 schon auch nicht in einer guten Situation, ne? Also es gab relativ viele Arbeitslose, diese ganzen Exportgeschichten liefen nicht so gut und das German Job Wunder, wie das ja damals immer so genannt wurde, landläufig, das passierte ja erst danach, aber eben nicht, wie gesagt, das stimmt schon, nicht in dieser Krisensituation. Diese Vorhersage, ich weiß es nicht. Also ich traue dem Herrn Schröder ja einiges zu, aber ich bin mir nicht sicher, ob der so eine Glaskugel zu Hause stehen hat, wo er das schon gesehen hat.
Ich will mich auch gar nicht in die Sorgen der Herrschenden einmischen und denen Ratschläge geben, wann sie was zu tun haben. Also der Gedanke, den fand ich, hatte ich noch nicht. Hierzulande spricht man ja über das ganze Geschehen immer sehr distanziert, als wenn es da um ein großes Spiel gehe, wo man doch halt sich optimal verhalten soll. Also das große Spiel Kapitalismus, für dessen innere Zusammenhänge sich ja sowieso niemand interessiert, wird immer als so eine Aufgabe, jeder muss sich halt anstrengen, da irgendwie eine kluge Sache machen. Nun, wenn man betroffen ist wie Griechenland, müsste doch diese Fantasie, diese Ideologie eigentlich zusammenbrechen. Ist das denn so in anderen Ländern, dass man da ein bisschen klarer sieht?
Ja, okay. Also ich trotzdem, deine Frage zu Griechenland, ich wollte nochmal zurückgehen zu der Agenda, um einfach den Zusammenhang dann mit den anderen Ländern herzustellen. Ich glaube, das Problem bei der Agenda, als die große Reform verkündet wurde, sie wurde ja als ganz große Reform und weil sehr lange praktisch bestimmte auf dem Arbeitsmarkt in Fragen zum Beispiel auch des Rentenalters sehr lange versucht wurde, es zu ändern und es wurde aber nicht verändert. Das Beispiel erstmal, dass das die Schröder-Regierung war, dass es eine sozialdemokratische und grüne Regierung war. Wahrscheinlich die einzig mögliche damals, so ein Programm durchzusetzen. Weil was bei der Agenda 2010 nämlich ein wesentliches Moment war, um das durchzusetzen, am Beispiel der Rente ist ein gutes Beispiel, weil da ist Deutschland absoluter Vorreiter in Europa mit 67 Jahren. Das war ja, dass sogar der Minister für Rentenfragen ein zweiter Vorsitzender der größten Gewerkschaft war, der IG Metall. Also das muss man sehen. Das ist erstmal eine ganz wichtige Sache, wenn man sich überhaupt vorstellt, wie können so Reformen einfach durchgesetzt werden. Und das Zweite jetzt zu den anderen Ländern, das ist die Situation heute, die relativ schwierig ist. Einfach Reformen, also sind ja keine Reformen, das sind eigentlich Gegenreformen. Also das Verständnis auch von diesem Begriff Reformen. Reformen für wen? Für die Mehrheit der Bevölkerung sind es meistens Verschlechterungen. Also die Verlängerung von 64 auf 67 oder 65 ist eine Verschlechterung, ist eine Reform, aber für die Kapitalisten. Also ja. Ich finde, da muss man auch mit den Begriffen ein bisschen aufpassen, weil das sind alles Reformen, die eigentlich, sage ich mal, die Kapitalvermehrung erleichtern. Also die Kündigungsschutzregeln aufzulockern ist zum Beispiel eine Sache. Den Druck auf die Arbeitslosen zu erhöhen, dass sie bereit sind, jede Form von Arbeit anzunehmen, bis hin zu den 1-Euro-Jobs, ist eine Reform fürs Kapital, aber keine Verbesserung für die Lohnabhängigen.
Okay, also in solchen Verhältnissen würde man ja meinen, dass sich im Kapitalismus das Gleichgewicht der Interessen, das sogenannte, mit oder gegen die Gewerkschaften in den Verhandlungen mit den Gewerkschaften einstellen sollte. So der sozialdemokratische Glaube an den regulierten Kapitalismus. Und warum hat denn das nicht funktioniert? Warum sind denn die Gewerkschaften da nicht konsequenter gewesen?
Ich glaube, weil der sozialdemokratische Glaube in dem Augenblick sogar besser funktioniert hat, wahrscheinlich als gedacht. Denn die Gewerkschaften sind ja mit den sozialdemokratischen Regierungen oder teilweise mit den Regierungen Europas in den gleichen Kurs eingestiegen. Ne? Also Schröder hat das ja damals für Deutschland relativ clever eingefädelt, indem er ja eben nicht auf die Opposition eingegangen ist, die gesagt hat, man muss diese beispielsweise Flächentarifgeschichten mit harter Hand durchsetzen, sondern der hat das ein bisschen aufgeweicht, hat noch ein bisschen gewartet und hat dann eben den DGB mit ins Boot geholt und der hat das dann tatsächlich auch so durchgesetzt. Ein paar Jahre später, glaube ich, gab es dann dieses Pforzheimer Programm, wenn ich mich nicht täusche, hieß das. Genau. Und das war natürlich so ein Meilenstein, wenn es darum geht, dass Gewerkschaften sozialpartnerschaftlich mit dem Staat zusammenarbeiten und eben gemeinsam solche Reformen, wie Willi sie gerade beschrieben hat, und in dem Fall eben die Agenda 2010 durchsetzen. Und das ist was wir auch in anderen europäischen Ländern feststellen. Nicht in allen tatsächlich, aber in einigen.
Nun ist ja das, was man den Gewerkschaften immer gerne vorwirft, also als einen Vorwurf formuliert, dieses Co-Management. Im Grunde aber trifft das Interessen, die unter gegebenen Bedingungen tatsächlich so sind. Also man ist ja als Lohnabhängiger abhängig von seiner Firma, wenn man die bestreikt, und auch abhängig vom Erfolg seiner Nation. Es ist doch wirklich eine Interessenkohärenz, die ja nicht, also man kann ja nicht sagen, das sind alles so Weicheier oder die sind korrupt oder keine Ahnung, sondern die handeln ja wirklich aus einer Überlegung heraus.
Ja, also dann nochmal zu dieser Agenda 2010. Wer ist denn der Kreis, der sich diese große Reform überlegt hat? Das ist ja nicht Schröder. Schröder ist ja nur der öffentliche Verkünder dieser Reform. Das war ein Kreis um den Peter Hartz. Und Peter Hartz ist Arbeitsdirektor bei Volkswagen. Und der hat natürlich eine ganz bestimmte Vorstellung, was er seit Jahrzehnten praktiziert in einem Betrieb, wie man Gewerkschaften einbindet. Und ich glaube, das muss man einfach sehen, diese Vorstellung, dass Agenda 2010 ist eigentlich ein großes Projekt, eine große Koalition zu schaffen, weil auch Merkel sagte, sie dankte Schröder zwei Jahre später für die Agenda 2010. Das ist das eine. Und das andere ist das, was du sagst, dass Gewerkschaften oder in dem Fall zum Beispiel auch Betriebsbelegschaften über diese Agenda 2010 dazu gebracht werden sollen, jeden anderen Betrieb, jede andere Belegschaft, auch innerhalb Deutschlands oder was auch immer, als Konkurrenten zu betrachten. Das ist das, was du sagst. Aber das zersetzt jede Form von gemeinsamer Auseinandersetzung, wenn ich sage, die Kollegen von VW sind die Konkurrenten von einem anderen Autobetrieb, von Opel Ford. Und das ist auch eine der Konsequenzen von der Agenda 2010, dass sie die Konkurrenz zwischen, auch selbst nicht nur zwischen Betrieben, sondern eine ganz wichtige Sache, auch in den Betrieben, dass wir heute, 10 Jahre danach, hast du gesagt, Erfolg, können die Agenda 2010-Macher feststellen, es ist gelungen, zum Beispiel in den Betrieben bis zu 10% Leiharbeiter einzustellen. Das ist heute festangestellt. Die Leiharbeiter kommen rein, möchten gern drinbleiben, machen enormen Leistungsdruck auf die anderen, dass das gelungen ist. Es ist gelungen, die Konkurrenz zu verschärfen von den Erwerbslosen bis hin zu den Leiharbeitern und anderen Kollegen und Kolleginnen, die Werkverträge haben. Also das ist gelungen mit der Agenda 2010. Die Konkurrenz aber zwischen Lohnabhängigen zu verschärfen.
Vielleicht noch ganz kurz ergänzend zu dem, was du gefragt hast, weil du ja vorhin meintest, also das sei ja sozusagen eigentlich der Job einer Gewerkschaft, solche Interessen auch zu vertreten letzten Endes. Das stimmt wahrscheinlich, dass das der Job einer Gewerkschaft sein soll. Die Frage ist natürlich nur, wessen Interessen und inwiefern, ne? Denn wenn man sich überlegt, dass es einfach ja auch häufig um die Frage von würdigen Arbeitsplätzen oder Lebensbedingungen geht, dann muss man sagen, gehören natürlich irgendwie dieser unglaublich ausgeweitete Niedriglohnsektor oder 1-Euro-Jobs oder auch Leiharbeit eventuell nicht dazu. Und dann würde man vielleicht auch zu der schrecklichen Feststellung kommen, dass Gewerkschaften tatsächlich nicht mehr die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern vertreten und schon gar nicht deren Interessen, ne?
Mich verwundert nur immer, wie stark der Glaube verwurzelt ist, dass bei dieser Agenda das, was dabei herausgekommen ist, immer als so eine Art unglücklicher Nebeneffekt diskutiert wird. Ja. Wobei ein halber Gedanke ausreicht, um zu sehen, dass das der Zweck war. Also sie hatte gar keine andere Absicht, außer die Löhne zu drücken und Arbeit zu verbilligen. Ja. Und
10 Jahre später sagt man dann, hups, so haben wir das gar nicht gemeint.
Aber überall, selbst in der wirklich gut bestückten bürgerlichen Presse, redet man in diesen Vokabeln, wird es überrascht. Nur ist die Frage, andere Länder würden ja, wenn es also den Euro nicht gäbe, das Euro-Projekt ja auch unter Druck gesetzt werden, schon allein durch die Konkurrenz, das auch vielleicht zu machen. Und nun werden sie aber regelrecht angehalten dazu, weil sie im selben Konkurrenzboot sitzen. Da sagen ja nun viele, oh Gott, das können die doch gar nicht. Das gibt doch eine Katastrophe, die gar nicht machbar, schon vom Level her.
Also ich würde mal ein Beispiel nehmen, das ist ganz gut, was du sagst. Also an der Rentenfrage. Also Deutschland ist Vorreiter, ist Spitzenreiter in Europa mit diesem Rentenalter mit 67 Jahren. 2010 gab es in Frankreich eine ganz große Auseinandersetzung um Rentenalter und auch die Jahre, die einbezahlt werden müssen, um die volle Rente zu bekommen. 2010, also wo Millionen auf die Straße gegangen sind, um zu verhindern, dass die Rente von 60 auf 62. Das zeigt erstmal den Unterschied, worum es geht. Und wenn Merkel jetzt fordert, deutsche Verhältnisse müssen auf Europa übertragen werden, dann hört sich das erstmal an, ja, dann müssen die anderen nachziehen. Nur das ist für die Regierung nicht so einfach. in Ländern, in denen nicht einfach akzeptiert wird, weil die Deutschen 67 Jahre haben, müssen wir auch 67 arbeiten. Ich glaube zum Beispiel, kann ich nur für Frankreich beurteilen, das wird sehr schwierig werden für die Regierung, das einfach so zu fordern. Die Lohnabhängigen müssen jetzt anstatt 62 erst mit 67 in Rente gehen. Also da sieht man das ein bisschen, wo die Schwierigkeiten liegen mit dem Exportschlager. Also so ganz exportschlagermäßig kann das nicht einfach durchgesetzt werden.
Also ein reiner. Man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass das eine Schablone ist, die jetzt also eins zu eins in andere Länder der Europäischen Union übertragen wird. Häufig ist es ja auch so, dass sich die Regierungen dieser sogenannten Krisenländer einzelne, sage ich mal, Maßnahmen aus so einem Paket rausnehmen und die dann übertragen, wie beispielsweise in Frankreich, wenn es um die Rente geht, aber auch in Spanien, wenn es darum geht, einen Eurojobs einzuführen. Und aber auch, und das muss man vielleicht noch dazu sagen, in Ländern wie Italien, wo jetzt offen darüber nachgedacht wird, ob eine Art Hartz-IV-Paket eingeführt wird, sind die Leute darüber auch, jedenfalls so der öffentliche Diskurs, jetzt nicht so furchtbar traurig, weil das nämlich bedeutet, dass es eine Verbesserung in der sozialen Absicherung gibt. Ne? Also ich finde, da muss man auch nochmal differenzieren. Das hat wirklich so national unterschiedliche Schattierungen und wird auch in den Ländern ganz anders aufgefasst. Obwohl natürlich du recht hast, dass der zentrale Gedanke bei der Agenda 2010 tatsächlich im Prinzip Lohndumping und Verelendung war.
Das, was du sagst mit sozialer Absicherung, dass als ich das erste Mal vor, weiß ich wie viel, 15 Jahren gehört habe, dass das in europäischen Ländern teils gar nicht gibt, eine Arbeitslosengeld, Arbeitslosenunterstützung und diese kommunismusartige Arbeitslosenhilfe, die man lebenslang bekommen hat, mit 70% des letzten Netto angepasst, auch noch jährlich. Also dass das weg musste, war ja klar. Und man hat jetzt ja auch gestaunt, als jetzt über die Rentenhöhen diskutiert wurde, wie viel man in anderen Ländern überhaupt zahlt. Da ist dann wieder klar geworden, was man in den letzten 10 Jahren verpasst hat eigentlich. Lass uns dann doch nochmal einen Blick werfen in diese Länder. Ihr seid ja da ein bisschen Experten, da habe ich nun gar keine Ahnung.
Ja, wir wollen uns jetzt auf einige Länder beziehen, in denen wir uns ein wenig auskennen. Ich werde jetzt was zu Frankreich sagen, der Zusammenhang mit auch der Agenda 2010 und wie weit in Frankreich auch versucht wird, eine französische Agenda 2013 durchzusetzen. Also die Regierung hat eine Gesetzesvorlage gemacht, die gerade im Parlament diskutiert wird. In dem geht es darum, einerseits die Flächentarifverträge, die auch gerade auch in Deutschland inzwischen kaum mehr bestehen, aufzuweichen, dass also Betriebe Vereinbarungen treffen können, die unabhängig von der Gesetzeslage für eine bestimmte Zeit auch unterschrieben von Gewerkschaften praktiziert werden können. Das Zweite ist, dass auch Betriebe zum Beispiel Löhne senken können, wenn ein Teil der Gewerkschaften, der Gewerkschaftsmitglieder bereit sind, das mitzutragen. Also wenn sie unterschreiben, dann können die in einem Betrieb bestimmte Regelungen treffen oder Arbeitszeitfragen, dass halt die Belegschaften freiwillig unterschreiben oder abstimmen, dass sie zum Beispiel auch über geltende gesetzliche Regelungen über ein Jahr lang länger arbeiten. Und die Begründung ist, um wettbewerbsfähiger zu sein und um zu verhindern, dass Betriebe dann in andere Länder gehen. Das war genau dieselbe Begründung, die Schröder in seiner Rede gegeben hat. Wir müssen verhindern, dass unsere Betriebe abwandern. Deshalb müssen wir praktisch konkurrenzfähig werden gegenüber anderen Ländern, gegenüber Ländern wie auch in Asien. So. Das ist das eine. Das zweite ist, dass auch versucht wird, die Regelungen zum Beispiel Mindestlohn, also ein gesetzlicher Mindestlohn, der in Deutschland so nicht existiert, dass der zum Beispiel die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns in den nächsten Jahren beschränkt werden soll, dass es keine Steigerung geben soll. Und das sind Regelungen, die einerseits die Regierung als Notwendigkeit auch versucht, der Bevölkerung klarzumachen, die aber zu großen sozialen Auseinandersetzungen führt. Und das liegt aber daran, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, der anders ist wie vor 10 Jahren, dass die Legitimität zum Beispiel so einer französischen Regierung deshalb auch angegriffen wird, weil ein Teil dieser politischen Kaste unheimlich wenig Ansehen hat. Also der Minister zum Beispiel, der für dieses Programm steht, also Einsparungen, neue Regelungen. Der wurde jetzt bekannt, dass er Konten in der Schweiz und in anderen Steueroasen hat, dass er selber ein Betrüger ist. Also von daher ist das ein Problem, glaube ich, was mit der Krise zu tun hat, dass auch in anderen Ländern, auch in Italien, anderswo, die Politiker und die politische Kaste zunehmend an Legitimität verliert. Und das ist eine andere Situation wie vor 10 Jahren in Deutschland. Und von daher ist es auch sehr schwierig, so ein Programm der Gesamtheit der Bevölkerung zu verkaufen als notwendig.
Okay, also eine Regierung, die sich plausibel machen kann als wichtiger Standortfaktor. Ich würde vielleicht noch mal ein Wort zur Erläuterung mit den Flächentarifverträgen. Ich hatte ja vorhin angesprochen, würde ja die Gewerkschaft für die Interessen ihrer Arbeiter, Angestellten kämpfen, wenn sie auch für den Konkurrenzerfolg ihres Kapitals kämpfen würde. Also man würde ja quasi die Kuh schädigen, von der man lebt, wenn man seinen eigenen Betrieb zu sehr bestreikt oder zu sehr bedrängt. Und dafür hat ja die Gewerkschaft, früher war sie mal schlauer, die Flächentarifverträge erfunden, dass man eben überall höhere Löhne, überall bessere Arbeitsbedingungen durchsetzt und damit eben nicht die Leute ihren eigenen Betrieb schädigen. Nun gilt das Ganze aber nochmal international. Also eigentlich müsste doch der Trend dahin gehen, dass man durch infolge der Internationalisierung des Kapitals auch die gewerkschaftliche Arbeit internationalisiert und europaweite oder weltweite Flächentarifverträge oder ähnliche Dinge. Warum passiert denn sowas nicht?
Solche schönen Gedanken gibt es ja durchaus. Also sowas wie so einen europaweiten Mindestlohn oder sowas zu haben. Diese Mehr von der Globalisierung, die stimmt ja immer nur zum Teil. Denn dort, wo teilweise Kapitalmärkte globalisiert werden, gibt es ja trotz alledem immer noch sehr starke nationale Interessen. Ne? Und diese nationalen Interessen gelten natürlich schon auch dem Arbeitsmarkt. Und auch die Gewerkschaften haben nationale Interessen. Also ich erinnere nur an Fragen von Migration und Zuwanderung hier in Deutschland und wie der DGB reagiert hat, als in Berlin und Brandenburg gesagt wurde, jetzt kommen die polnischen Arbeitskräfte und bieten ganz billige Arbeit an. Also leider ist es nicht ganz so, dass nationale Interessen in diesem neoliberalen System plötzlich keine Rolle mehr spielen. Im Gegenteil, die werden noch wichtiger, gerade auch aus der von Willi vorhin beschriebenen Konkurrenzsituation heraus. Und das ist eben auch der Grund, weshalb diese Flächentarifverträge, die du gerade angesprochen hast, in fast allen Reformpaketen, die es momentan in der EU gibt, so eine große Rolle spielen. Denn das wird in jedem Land versucht abzuschrauben. Also das gibt es in Italien, das gibt es in Spanien, das gibt es auch in Griechenland. Und das liegt natürlich auch daran, dass genau in diesen Ländern, Portugal ebenfalls, dass genau in diesen Ländern natürlich die Gewerkschaft eine relativ große Rolle spielt. Der Organisierungsgrad jedenfalls noch einigermaßen in Ordnung ist. Und es auch immer kämpferische Gewerkschaften waren. Und die will man natürlich, die kann man nicht ganz irgendwie rauskicken, die will man mit ins Boot holen. Und das versucht man eben durch eine ähnliche Argumentation, wie du sie gerade angebracht hast, nämlich pinkelt euch nicht ins eigene Boot, sag ich mal.
Ich war ja auch überrascht, als die Diskussion über Mindestlohn aufkam. Ich habe mich da nicht so informiert, dass Deutschland in Europa und weltweit, also unter den Industrienationen, das Einzige ist, was sowas nicht hat. Also zumindest in Europa, da gab es glaube ich nur ein Land, was auch keinen Mindestlohn hatte, Lettland oder so, ich weiß nicht, aber alle anderen hatten sowas. Hängt das damit zusammen mit den Gewerkschaften, dass die anderswo besser aufgestellt sind oder?
Nee, das hängt mit dem deutschen Gewerkschaftssystem zusammen. Das deutsche Gewerkschaftssystem beruht halt auf dieser Beziehung von Arbeitgebern und Gewerkschaften, die Tarife aushandeln für die jeweiligen Branchen. Und deshalb gibt es ja auch so ein Zögern innerhalb der großen Gewerkschaften, weil das würde schon bedeuten, einen bestimmten Umbau auch dieses gesamten Tarifsystems, dass sie halt diese politische Auseinandersetzung, Mindestlohn, das würde vor allen Dingen treffen bestimmte Bereiche, in denen zum Beispiel in Deutschland absolute Dumpinglöhne herrschen. Das ist zum Beispiel die ganze Fleischverarbeitungsindustrie. Also es gibt in Brüssel die Fleischverarbeiter aus Belgien, aus Frankreich, stellen Anträge in Brüssel und versuchen Klagen zu erheben gegen die deutsche Fleischverarbeitungsindustrie, weil die zu enorm niedrigen, zu 5-Euro-Stundenlöhnen, rumänische, bulgarische, also viele, viele Lohnabhängige aus Osteuropa praktisch einsetzen und von daher absolut niederkonkurrieren in Gesamteuropa. Also das ist das Problem. Dieser Mindestlohn ist eigentlich ein Schutz quer durch die Branchen. Das ist das eine. Und das ist aber das Ergänzende zu diesem Verschwinden der Flächentarifverträge. Dadurch gibt es, das ist eigentlich ein Halt, der Flächentarifvertrag. Aber wenn der verschwindet und auch kein Mindestlohn da ist, dann ist genau dieses Erfolgskonzept von Agenda 2010, dass da nach unten eigentlich gar keine Schranke da ist. Und das ist in anderen Ländern, wo ein relativ hoher Mindestlohn, also ein Mindestlohn da ist, wie in Frankreich, ist es nicht einfach.
Man kann sich ja auch sehr darüber freuen, wenn eine Gewerkschaft einen Flächentarifvertrag verhandelt, wo die Friseurin in Thüringen 3,50 Euro die Stunde verdient. Ja. Da kann man sich vorstellen, dass Klar. da Leute ganz doll applaudieren, weil wenn das die Grenze nach unten ist und der Mindestlohn was Schöneres, kann man sich da ja gar nicht vorstellen. Und vielleicht noch als eine Ergänzung zu der Fleischindustrie, was man noch dazu sagen muss, dass natürlich der Niedriglohnsektor und der Sektor, der solchen Löhnen auch sehr stark ausgesetzt ist, immer auch eigentlich der Sektor ist, der in der Arbeitswelt weiblich bestimmt ist und weiblich segregiert ist. Das sind also, wie ich gesagt habe, Friseure, Friseurinnen. Das sind aber vor allen Dingen auch Pflegeberufe, das sind pädagogische Berufe und das ist eben der Niedrigsektor, in dem Frauen überproportional häufig und viel vertreten sind.
Mit den Frauen, das ist ja nochmal so ein spezielles Problem. Da fällt mir immer der Zuverdiener-Gedanke ein, der also auch bei Studenten, bei Schülerarbeit und Ähnlichem ja auch eine Rolle spielt. Also eigentlich doch ein marktwirtschaftliches Ding und nicht unbedingt ein Geschlechterding ist. Und auch der Wert der Frau als Gebärende ist halt einfach geringer. Und wenn man in einer Ökonomie arbeitet, in der der Wert eben das Bestimmende ist, dann denke ich, muss man das schlucken oder den Laden abschaffen. Wie ist das hier die Alternative?
Na, wir sind ja für Abschaffen.
Und redet man denn in Italien, sagtet ihr, da würde man sich erstmal freuen über so ein Agenda-Paket, wenn es denn so eine Art von Sozialhilfe da oder Arbeitslosengeld überhaupt erstmal geben würde. Ist das denn wirklich so?
Das ist so der eine Punkt, wo es einfach, wo die, sag ich mal, die Bedenken nicht so groß sind wie in Frankreich. Ne? Die Situation in Frankreich, die Willi da beschrieben hat, das ist tatsächlich eine ganz andere, das ist eine viel gefestigtere Situation. Also in Italien gibt es eine wahnsinnig hohe Jugendarbeitslosigkeit. Insgesamt die Arbeitslosigkeit ist, glaube ich, auch über 20%. Jetzt nicht so hoch wie in Spanien und Griechenland, aber auch sehr hoch, eben gerade unter Jugendlichen. Und die Frage, wie sich diese Leute finanzieren sollen und wie die überleben sollen, wenn nicht irgendwie durch Schwarzarbeit, Diebstahl oder Wohnen bei Mama und Papa, das ist wirklich eine ganz große Frage. Und insofern würde natürlich so ein Hartz-IV-Paket jetzt erstmal vermeintlich ein paar Probleme lösen. Das, was die italienische Arbeitsmarktreform allerdings macht, ist ja eigentlich jetzt noch nicht dieses Hartz-IV-Paket. Ne? Das würde auch tatsächlich noch Geld kosten zusätzlich. Das ist vielleicht nur so ein kleines Schmankerl. Aber worum es halt Monti hauptsächlich ging, war tatsächlich um die Abschaffung dieses Artikel 18. Den gibt es in Italien seit den 70er Jahren. Und zwar bekannt unter dem Namen Statut der Arbeiter. Und da geht es nicht nur um Meinungs- und Gewerkschaftsfreiheit, sondern vor allen Dingen auch um Kündigungsschutz. Und der soll da ganz, ganz massiv gelockert werden. Und so behauptet Monti, dann wäre das eben möglich, dass Firmen neue Leute einstellen würden. Und das würde die Wirtschaft eben ankurbeln. Ne? Aber auch da wird eben mit diesem Artikel 18 ein Gesetz angetastet, das wiederum also diejenigen besonders hart trifft, die Arbeiterinnen und Arbeiter vertreten, nämlich die Gewerkschaften und natürlich auch die Lohnabhängigen selbst.
Ich hatte letztens in so einem Artikel von Wieso Extra, glaube ich, hieß das, so eine Studie oder so eine Überlegung gelesen, dass diese eigentliche aus Kapitalsicht sehr rationale Agenda aber nicht mal aus Kapitalsicht irgendeinen wesentlichen Erfolg gebracht hat. Also selbst die bürgerliche Kritik sagt, dass die Maßnahme entsprechend ihrem Ziel nicht mal was gebracht hat. Also weder ein Wachstum noch sind die Arbeitslosenzahlen gesunken. Also man hat das verglichen mit den 8 Jahren davor und dann die 8 Jahre nachher und hat dann da also keine wesentlichen Unterschiede festgestellt, so wie Placebo-Untersuchung. Das gäbe natürlich Spielraum auch für Kämpfe oder für Auseinandersetzungen, wo man also sagt, ich würde ja nicht mal gegen die Kapitalinteressen kämpfen müssen, sondern nur gegen ja, Ideologie.
Also ich glaube, da bin ich nicht deiner Meinung. Erstmal, es gab noch nie so viele lohnabhängige oder Erwerbstätige in der deutschen Gesellschaft wie 2013. 41 Millionen.
Und die, ist ein Wachstum. Die Anzahl der Arbeitsstunden
ist gleich geblieben. Oder
gesunken, 56 Millionen, Milliarden.
Gut, aber das bedeutet ja auch, dass durch die sehr viele Jobs, Niedrigzeitjobs sind, Teilzeitjobs sind. Du hast zum Beispiel im Bereich vom Handel, 3,3 Millionen arbeiten im Handel, kannst du sagen, 70-80% Teilzeitbeschäftigte. Also ein Sektor, der eigentlich expandiert, der ausweitet. Und das bedeutet aber, dass gerade auch nochmal zu der Frage Frauen, Geschlechter, dass gerade in so Bereichen, in denen hohe Frauenanteile sind, die Teilzeitarbeit enorm fortgeschritten ist. Und der nächste große Sektor, in dem die Teilzeitarbeit sich zunehmend ausweitet, ist zum Beispiel auch das Gesundheitswesen. Wir haben es eben gerade gehabt, Julia sagte von der Altenpflege, aber die Altenpflege ist ja nur die Vorhut, sag ich mal, im Gesundheitswesen. Was jetzt versucht wird, ist auch ganz normalen Krankenhäusern Leiharbeiter einzuführen. Und das sind natürlich überwiegend auch wieder Frauen, weil das hat was zu tun, nicht nur mit der Gebärfähigkeit, sondern es hat was mit so einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung zu tun, warum die Frauenlöhne auch in Tariftabellen und so ganz weit unten sind. Es gab in den 70er Jahren mal so eine große Auseinandersetzung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aber das ist gerade in diesen Dienstleistungsbereichen, hat es nie so große Kämpfe gegeben. Und der Dienstleistungsbereich ist ein Kernbereich von Frauenarbeit, hat aber was mit gesellschaftlicher Arbeitsteilung zu tun. Und das ist halt dieser große Sprung nach vorne, der ist in diesem Bereich noch nicht passiert.
Können wir statt Gebärfähigkeit vielleicht was anderes sagen? So Patriarchat oder so einen altmodischen Begriff. Sexismus, whatever.
Das ist Wert. Das ist einfach der kalkulierte statistische Wert einer Arbeitskraft, die weiblich ist.
Nee, das geht darüber weit hinaus. Das ist tatsächlich irgendwie noch viel mehr als das. Das ist natürlich am einzelnen Arbeitsplatz natürlich ein Faktor, aber das ist es ja nicht nur, ne? Also es gibt ja viele Bereiche, zum Beispiel, wenn man jetzt über Bezahlung spricht oder so über Gender Pay Gap, dann sieht man ja auch daran, das ist natürlich statistisch alles ein bisschen windig mit dieser Gender Pay Gap, aber daran sieht man ja ganz genau, dass welche Bereiche da auch betroffen sind und in welcher Art und Weise Frauen auch einfach nur schlechter bezahlt werden, weil sie Frauen sind, ne?
Andererseits würde man jetzt, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, ist jetzt ein bisschen weg von Agenda, würde man die Rechte von Frauen im Krankheitsfall, im Kinderurlaub und was da alles gibt, stärken, würde man die Frauen aber noch unattraktiver machen für eine Einstellung. Das ist ja das gleiche Problem wie bei den Gewerkschaften um höhere Löhne kämpfen. Man kommt im Kapitalismus doch an keiner Stelle aus der Mühle raus, wenn man also einzelne Dinge moralisch versucht anzugehen.
Nö, Moral hat ja damit gar nichts zu tun. Und bei dem Kinderurlaub, wie du das so schön gesagt hast, ist es ja tatsächlich so, dass es da ja auch einen Weg hin zu einer gewissen Egalisierung gegeben hat in den letzten Jahren, sodass halt Elternzeit auch geteilt wird. Die wird natürlich immer noch nicht gleich geteilt. Das liegt aber nicht daran, dass einer die Milchbar ist in der Hetero-Beziehung und der andere nicht, sondern das liegt natürlich daran, dass es häufig so ist, dass der männliche Lohnverdiener zwar immer noch nicht im Normalarbeitsverhältnis wahrscheinlich zu Hause ist, aber mehr verdient als die Frau, ne? Und deswegen sind es die Frauen, die Care-Arbeit zu Hause machen und die Männer, die Lohnarbeiten gehen.
Die Verhältnisse würden ja dann in so Ländern wie Portugal oder Spanien also noch traditioneller verwurzelt sein. Und
das sind sie auch. Also beispielsweise in Italien ist die Quote von Frauen, die Lohnarbeit betreiben, wahnsinnig gering. Also
und in Deutschland ist praktisch der höchste Anteil an Lohnarbeit, an Frauenlohnarbeit in ganz in Europa.
In der Welt vielleicht auch,
oder? Das weiß ich nicht. Nein. Also Skandinavien sieht es auch noch anders aus.
Ja, genau. Aber Skandinavien ist auch sehr hoch.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über Hartz IV und über Agenda 2010 gesprochen und über Reformen in der Krise und so weiter. Vielleicht können wir zum Schluss noch mal auf so einen kleinen Hoffnungsschimmer zu sprechen kommen oder auch auf Möglichkeiten, wie in der Krise auch reagiert werden kann. Und unsere Schwestergewerkschaft, unsere syndikalistische Schwestergewerkschaft in Spanien, die CNT, die haben sich also vor einiger Zeit, als die Krise in Spanien begann, so um das Jahr 2011, überlegt, wie sie praktisch an ihre eigenen anarcho-syndikalistischen Traditionen anschließen können und haben überlegt, wie funktioniert das mit Übernahme von Betrieben. Also Selbstverwaltung von Betrieben war in Spanien zu Zeiten des Spanischen Bürgerkrieges natürlich ein großes Thema. Und wir sehen das auch in Griechenland, dass das wieder funktioniert und dass das wieder in Mode kommt, ist fast ein bisschen zu herablassend, aber wieder auch eine Notwendigkeit dafür gibt. Und dort wird also überlegt, wie Betriebe in der Krise soweit das möglich ist, dazu gebracht werden können, auch wieder in Arbeiterinnen- und Arbeiterhand überzugehen, also wie die Leute, die dort beschäftigt sind, das Ding auch selbst schaukeln können. Und ich finde, das, was hier oft als Kollektivbetrieb natürlich ein bisschen vielleicht Selbstzweck oder Lifestyle ist, das ist natürlich gerade in Ländern wie Griechenland oder Spanien eine wirkliche Alternative für Leute, nicht nur ihren Job zu behalten, sondern auch nach wie vor in würdigen Arbeitsverhältnissen zu leben und damit trotzdem auch Geld zu verdienen.
Ja, vielleicht nochmal zu ergänzen. Und da liegt auch ein Unterschied zu der Situation hier in Deutschland, dass auch selbst in so einem großen Land auch wie Frankreich sehr viele Betriebe geschlossen werden. Also Betriebe oft in der Größenordnung von zwischen 100 und 200, 250 Belegschaftsmitgliedern. Und von daher hängt es sehr stark aber von der Produktion selber ab, ob die Idee nicht nur aufkommt und aufgegriffen wird, sondern auch so verwirklichbar ist. So einen Betrieb zu besetzen, zu übernehmen und dann auch selber zu produzieren. Und es gibt zum Beispiel eine Teebeutelfabrik, die seit einem Jahr den Betrieb besetzt und von Unilever, also von so einem großen Konzern, die Maschinen auch übernehmen will und dann versucht, praktisch selbst zu produzieren. Also die Idee, die meiner Meinung nach für auch eine grundlegende Änderung dieser Gesellschaft auch, die wird in den nächsten Monaten und Jahren aufkommen. Und die hängen natürlich ganz stark mit so einem Überlebenskampf auch erstmal ab. Aber es gibt ja genug Beispiele, wo man sich auch orientieren kann.
Mir fällt da gerade ein, du sagtest, Betriebe wurden in Größenordnungen geschlossen mit 250 und mehr Mitarbeitern. Ja, ja. Da erinnere ich mich an meine Heimatstadt Brandenburg an der Havel. Betriebe in der Größenordnung von 2000, 10.000 Leuten wurden geschlossen, also ein ganzes Land wurde abgewickelt. Mhm. Da denke ich, da wäre es doch viel einfacher gewesen, dass man das ganze Land besetzt und einfach eine Ökonomie nach seinen Bedürfnissen plant. Also ich glaube, dass der Gedanke, gut, also der einzige Unterschied wäre, man ist ja in die Arme des großen Bruders im Westen gekommen, also in die Sozialsysteme. Man hat ja nicht so eine Angst gehabt vor einem existenziellen Abstieg. Mag das der Unterschied sein, aber auch in zum Beispiel in Argentinien, als das Geldsystem zusammengebrochen ist, gab es das ja auch mal nur kurzeitig, als so ein Aufploppen.
Ja, das stimmt nicht ganz. Also diese Fabricas Recuperadas, die es in Argentinien so um die 2001er gab, die gibt es zum Teil immer noch. Und die funktionieren auch zum Teil immer noch als selbstverwaltete Betriebe. Und das sind ja ganz unterschiedliche Betriebe. Also angefangen von der Bar um die Ecke über die Wäscherei bis hin zur großen Druckerei. Ist das sowohl, was die Branchen angeht, als auch was die Größenordnung der Betriebe angeht, hat eine sehr, sehr große Bandbreite. Mittlerweile sind die allerdings auch staatlich gefördert, zum Teil auch nicht. Aber dass das so eine Eintagsfliege dort gewesen ist, das stimmt nicht ganz. Also das ist ein Konzept, das sich in einigen Bereichen als durchaus tragfähig bewiesen hat und wo die Leute auch dabei bleiben.
Ja, vielleicht ergänzend, ich finde, das stimmt so auch überhaupt nicht. Also in Brasilien auch und in Venezuela zum Beispiel gibt es überall solche Kooperativen und relativ große. Zum Beispiel im Moment gibt es eine Rundreise durch Deutschland von so einer Kooperative, die 40.000 Mitglieder hat, Cheque Sesola aus Venezuela. Die berichten, wie sie sich aufgebaut hat, seit 20 Jahren existieren. Ich finde, was du sagst, ist keine breite gesellschaftliche Bewegung, aber das sind Betriebe, die Erfahrungen machen, die sehr wohl auch vorstellbar machen, wie man eine Gesellschaft verändern kann, wo es halt nicht mehr nur, wo man seine Chefs braucht, sondern wo halt die Lohnabhängigen mal in die Lage kommen, selber zu bestimmen. Und also heute Abend im Deutschlandfunk lief eine Sendung über Mondragon. Eine sehr große Kooperative, die seit 30 Jahren existiert. Und nur wir, ich glaube, das ist die deutsche Situation, wir interessieren uns sehr wenig oft für solche Experimente, sondern man will sofort den ganz großen Entwurf, anstatt auch über Experimente können auch Bewegungen entstehen. Und so.
Okay, also ich glaube ja nicht an den Erfolg solcher Bewegungen und ich meine, dass das Gegenstück auch kein großer Entwurf ist, aber ich würde es mir natürlich wünschen, wenn es stimmen würde, was du sagst, was ihr prophezeit, da wäre ich der glücklichste Mensch, wenn diese Bewegungen die Welt verändern können. Wir müssen uns jetzt leider verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Gästen von der Freien Arbeiterinnenunion, die Julia und von Tai oder einfach nur als ihr selbst, Willi.
Vielen Dank dir auch für die Einladung.
Ja,
und auch
für die Diskussion auch.